Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die gegenwärtige Wahrheit fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel, das fünfte Buch Mose in den späteren Schriften. Sicherlich wissen wir jetzt alle, dass wir in einem Kampf stehen zwischen Wahrheit und Lüge. Und das Entscheidende ist, dass wir das unterscheiden können. Und wo wird denn am meisten versucht, Dinge falsch zu bringen? Das ist genau dort, wo es ums Gesetz Gottes geht, dort, wo es um Bekehrung geht, dass man nicht mehr weiß, welches der richtige Weg ist. Die Lüge verdreht alles. Sie lässt Dinge weg. Sie ist unausgeglichen. Sie ist voller Widersprüche. Und obwohl sie voller Widersprüche ist, ist es erstaunlich, wie der Mensch den Widerspruch nicht erfassen kann. Wie er ihn gar nicht sieht. Wohl nicht, weil in seiner menschlichen Natur er eine Blindheit hat. Dass er geboren ist mit einer Fehlsicht der Dinge. Und dadurch, dass er diese Fehlsicht der Dinge hat, bringt er auch seine Grundbedürfnisse und auch das Thema der Bekehrung völlig durcheinander. So wollen wir uns kurz erinnern. Wenn die Lüge am Eingang des Geistes ist, dann werden alle Bedürfnisse, die Gott den Engeln und den Menschen gegeben hat, umgekehrt in das Gegenteil. Wenn ich also nach Liebe suche, aber es geht um mich, dann wird aus Liebe Stolz und Egoismus. Dann bin ich im Zentrum, dann geht es nur noch um mich. Und das ist Gesetzesübertretung, weil wir wissen, Gott ist selbstlos und alles, was er geschafft hat, ist selbstlos. Aber die Lüge macht uns jetzt unfähig, selbstlos zu sein. Sie macht uns auch unfähig, die Wahrheit zu befriedigen, weil die Lüge ist ja am Eingang. So wird aus Wahrheit Lüge, aus Freiheit wird Gefangenschaft, aus Gerechtigkeit wird Ungerechtigkeit, aus Moral wird Unmoral, aus Sicherheit wird Unsicherheit, aus Schönheit wird Hässlichkeit und vieles mehr. Und ich möchte hier noch einmal deutlich machen, was ich versucht habe letztens zu erklären. Wer ein Bedürfnis hat nach Wahrheit, der kann Lüge nicht akzeptieren. Wer ein Bedürfnis hat nach Freiheit, für den ist Gefangenschaft ein Antibedürfnis. Das heißt, wir haben nicht ein Bedürfnis bekommen, damit wir dann eine Wahl haben, zum Antibedürfnis überzugehen. Nein, wenn ich für Wahrheit geboren bin, wenn ich für Gerechtigkeit gemacht wurde, dann ist Ungerechtigkeit etwas völlig Unfähiges, was ich tun kann. Weil ich bin ja für die Gerechtigkeit gemacht. So lasst uns nicht denken, dass als Gott den Menschen und seine Engel geschaffen hat und alle Wesen, die einen Verstand haben, einen Geist haben, hat er sie perfekt gemacht. Das heißt, die Bedürfnisse erlauben dir nicht, etwas anderes zu tun, außer das, was dir in deinen Geist, in dein Bedürfnis gelegt ist. Und so sind wir auch heute mit denselben Bedürfnissen, weil sie haben sich ja nicht geändert. Aber die Lüge in uns, die an der Tür steht, die Tür des Geistes ist, die Identität, wodurch wir alles prozessieren, macht jetzt genau das Gegenteil daraus. So, ich hoffe, dass wir nicht denken, dass Gott uns jene Wahl gegeben hat, wenn er uns Moral gegeben hat, dass wir auch unmoralisch sein. Gerade die Moral, die er uns gegeben hat, macht es unmöglich, dass wir unmoralisch sind. Das muss uns klar sein. Sonst haben wir das ganze Konzept nicht verstanden. Wenn etwas gemacht wurde für eine Fähigkeit, ist die andere Fähigkeit, die das Gegenteil ist, ausgeschlossen davon. So auch wir heute. Alle unsere Absichten sind gut. Und alles, was wir tun, ist falsch, weil wir tun es für uns. So, das ist unser Problem. Das ist das, was Bekehrung braucht. Wir müssen nicht den Stolz und Egoismus beheben, nicht die Hässlichkeit, nicht die Ungerechtigkeit, nicht die Unmoral. Das sind alles Auswüchse des einen Sache, dieses Selbstbetrugs am Eingang des Geistes. Deshalb kann Bekehrung sich nur darauf beziehen. Denn dann ist die Folge, wenn wir wieder die Wahrheit am Eingang haben, dass wir wieder leben mit den Bedürfnissen, die wir gemacht worden sind. Dann kommt aus Moral nie mehr Unmoral raus. Dann kommt aus Liebe nie mehr Stolz und Egoismus raus. So, ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Bekehrung ist die Abkehr zurück. Deshalb sagt hier die Schrift in 5. Buch Mose 30, Abvers 1. Wenn nun über dich kommt, dies alles, so, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du in dein Herz gehst, wo du unter den Heiden bist, dadurch der Herr dein Gott hinverstoßen hat, und bekehrst dich zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, in allem, das ich dir heute gebiete, so wird der Herr dein Gott dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr dein Gott zerstreut hat. So, es braucht eine Bekehrung. Und wir haben gesehen, dass es drei Parteien gibt, die bei der Bekehrung eine Rolle spielen. Es ist Gott, der Prophet oder der Botschafter, wenn wir den Moses, und ich bei der ganzen Sache. Und wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass die erste Etappe in der Erlösung des Menschen Gott vollbringt. Das heißt, Gott weiß, er muss in den Geist des Menschen hineinkommen, um den Menschen aus seiner Not zu befreien. Deshalb zeugt Gott aufgrund des Erbgesetzes in der Maria seinen Sohn. Er kann nicht in unseren Geist, in unser Leben hineinkommen, außer er zeugt seinen Sohn in der Maria. Damit dieser von innen heraus mit dem Vater kommunizieren kann, damit sie das Problem, was der Mensch nicht mehr lösen kann aus seinem Herzen, befreit. Und so schafft der Vater und der Sohn in gemeinsamer Arbeit den Irrtum aus dem Herzen zu überwinden. Und wir schauen uns das nochmal in der anderen Grafik an. Christus ist Gottes Sohn von Ewigkeit, er ist Gott und Gott kann kein Mensch werden, deshalb zieht er den Menschen als Kleid über seine Gottheit an, wenn ihr so wollt. Und dieser Mensch Christus ist zur Hälfte von seinem Vater und zur Hälfte von seiner Mutter. Das ist das Erbgesetz, das kann niemand ändern. Jeder Mensch ist die Hälfte vom Vater, Hälfte von der Mutter, sowohl Geist als auch Körper. Und Christus ist Gottes Sohn, deshalb als Mensch, nicht seine Gottheit, das ist er von Ewigkeit her. Und er ist der Menschensohn, weil er in das Leben des Adams hineinkommt, in den Geist des Menschen. Und da er die richtige Natur hat, die richtige Identität, da er weiß, wer er ist, verbindet er sich mit dem Vater vom Moment der Zeugung an und erbt natürlich auch von der Maria das Problem, was er beheben soll. Und das tut er, indem er nie denkt, er sei Gott, sondern er arbeitet als Mensch auf dieser Welt. Als er ruft am Kreuz, es ist vollbracht, ist die sündige Natur weg. Aber wir wissen, Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht erben. Er hätte so nicht vor seinen Vater treten können. Der ganze Mensch musste sterben, damit er aus dem Alten, aus der alten Materie sozusagen, einen neuen schafft. Und dieser neue Mensch ist der erstgeborene Sohn Gottes als Mensch. Ja, verbunden mit der Gottheit, all das übersteigt unsere Fähigkeit, Dinge zu begreifen. Aber eines Tages wird es uns ja Gott erklären, wir werden es sehen. Dieser neue Mensch ist eine neue Kreatur. Er ist der Geist, der da lebendig macht. Er ist der zweite Adam. Er ist unzertrennbar mit Gott verbunden. Er kann nicht mehr sich selbst betrügen. Somit ist der neue Mensch, der auferstandene Christus, ist unser Erbe, ist unsere einzige Hoffnung, ist unsere Gerechtigkeit, wodurch wir vor Gott treten können. So, das ist Gottes Werk. Wir waren dabei nicht beteiligt. Die Maria hat mitgearbeitet, aber ansonsten warst du und ich bei dieser Arbeit nicht dabei. Das nenne ich die erste Etappe in der Erlösung des Menschen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ab wann gilt dieses erste Werk Gottes der Erlösung, dass man ein neues Leben angeboten bekommt? Und wir alle wissen es aus der Geschichte, seitdem Gott das erste Lamm geschlachtet hat, um Adam und Eva Kleider zu machen. Das bedeutete, sie mussten neu geschaffen werden. Sie brauchten ein neues Leben. Das alte Leben, was sie hatten, ist ein totes. Und sie können nur durch ein neues Leben wieder Kleider haben. Sie können nur durch ein neues Leben wieder in die Gegenwart Gottes treten. Weil sie keine Kleider hatten, waren sie von Gott weggelaufen. So, Gottes Werk der Erlösung gilt von Anbeginn der Welt. Das sagt uns auch die Schrift in Offenbarung 13, dass das Lamm Gottes, das geschlachtet ist von Anbeginn der Welt. Auch wenn Christus erst 4000 Jahre nach dem Sündenfall kam, so ist dennoch das Werk Gottes immer schon zur Verfügung gestanden. Es stand den ersten zwei Menschen, die geboren wurden von Adam und der Eva, Kain und Abel, zur Verfügung. Beides Geschwister, beide geboren aus denselben zwei Eltern, also hatten sie nur eine falsche Natur, eine falsche sündige Natur. Und ihnen wurde erklärt, was sie tun sollen. Und der Abel bringt das Opfer zusammen mit dem Fett. Das Fett stellt hier die sündige Natur, den Irrtum dar. Der muss ja separat verbrannt werden und aus dem ganzen Tier herausgenommen werden, damit dann, wenn das Fett und das Tier verbrannt wird, daraus durch die Auferstehung ein neues Leben kommt. So, der Abel hat es verstanden. Er wird aus einem Totgeborenen lebendig. Wodurch? Durch das Leben Jesu. Dieses Lamm versinnbildet Christus, seinen Tod. Es kann natürlich nicht die Auferstehung versinnbilden, aber der Tod ist da. Das Schlimme ist vorbei und durch den Glauben nimmt er das neue Leben an. Weil dieses reine Leben kommt auf ihn rüber, es ist ein Austausch. Und das Lamm stellt den Kain dar, den Abel dar, jeden Menschen dar, der jetzt sterben muss. Und das ist das Opferlamm. Abel hat es verstanden. Kain bringt auch ein Opfer, aber sein Opfer ist nicht ein Opfer, wo Fett dabei ist. Das heißt, er hat nicht verstanden seine sündige Natur. Und so bringt er irgendetwas, was er denkt, Gott gefallen möge. Aber das rettet ihn nicht, weil er hat ja nicht verstanden, was in seinem Herzen ist. Deshalb bleibt er tot. Nun, auch wenn das die ersten zwei Menschen sind, hat sich der Grundsatz der Bekehrung nie verändert. Das heißt, die Abels sind wenige und die Kains sind viele. Die Religiosität Kains kann ihn nicht zu einem lieben Menschen machen. Er muss nämlich den anderen verfolgen. Und genauso passiert es auch heute. Die Religiosität der Menschen, die heute Angst haben, die sagen, der hier ist ein Egoist, der hier denkt nur an sich, der hier hält sich nicht an die Regeln, den müssen wir verfolgen. Ja, der Geist der Verfolgung kommt immer aus einem toten Menschen. Aus einem Lebendigen, aus jemand, der in der Wahrheit lebt, wird Verfolgung, Diskrimination, zwei Eingänge für Gedingste und Nichtgedingste, all das gibt es bei Abel nicht. Wir sind am Ende der Welt angekommen und es hat sich seitdem nicht viel geändert. Es gibt nur zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die erkennen ihre Not und die anderen erkennen sie nicht. Der Kain war ja bekehrt. War es? Er hat ja ein Opfer gebracht. Und das hat er vielleicht gemacht von Herzen, aber er hatte nicht verstanden. Und als Gott ihm sagt, schau, an deiner Tür ist das Ding, du musst das überwinden. Und die einzige Möglichkeit ist das Lamm. Das wollte er nicht. Was auch immer im Herzen eines Menschen passiert, wissen wir nicht. Wir können aber dennoch wissen, es gibt nur diese zwei Wege. Und die religiösen Menschen heute wollen Opfer bringen. Ja, wir geben uns das Ding, weil wir ja ein Opfer bringen für unseren Nächsten. Wir sind die Guten, aber Gott hat kein Opfer verlangt vom Menschen. dass er nicht selbst zur Verfügung gegeben hat, es zu bringen. Er hat kein Opfer. Er verlangt nicht Opfer, er verlangt Gehorsam. Das Opfer wird nur notwendig, damit ich gehorsam werde. Das Opfer hat keinen Zweck in sich selbst. Aber die Religion macht aus der Ausübung ihrer Doktrinen und so weiter einen Zweck in sich selbst. Das zählt, was ein Mensch glaubt. Das heißt, welches Konstrukt er hat in seinen Gedanken. Aber das ist es nicht, das zählt, ihr Lieben. Es zählt nur eine Sache, und das ist, wer bin ich? Habe ich verstanden die Not, in der ich geboren bin? Und sehe ich anhand der Dinge, die aus mir herauskommen, wo das Problem liegt? Bekehrung. Was ist Bekehrung? Und ich möchte das persönlich, und dann auch jeder soll sich hier selbst sein Bild hintun. Was muss ich tun, um zur Bekehrung zu gelangen? Ich bin aufgewachsen als Adventist, aber es hat mir niemand erklärt. Ich habe mich auch mit 16 Jahren taufen lassen, weil ich einen Traum hatte, dreimal, dass Jesus gekommen ist, und ich war nicht erlöst. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Schluss. Jetzt mache ich alles möglich, damit ich auch erlöst werde. Ja, Gott hat gewusst, dass ich aus meiner Angst mich zu ihm bekehre. Aber er hat mich dann noch weitere 39 Jahre, also bis ich 39 Jahre alt war, getragen und mich durch Sachen gebracht, bis er mir das Angebot der Bekehrung machte. Es war am 1. Juni 2003, nach diesem Gespräch, wo ich mich scheiden lassen wollte, wo ich diesen Gedanken bekam: Wenn du auf meine Gebote achten wirst, werde ich mich um deine Bedürfnisse kümmern. Das war das Angebot Gottes. Ich habe es wahrgenommen, aber ich konnte es nicht erklären, weil ich dachte, wie soll ich jetzt, wenn ich in der Familie bleibe, ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet, und jetzt, wenn ich bleibe, soll mein Bedürfnis gestillt werden? Ich war doch überzeugt nach 20 Jahren, dass meine Frau mich nicht glücklich machen konnte. Ich war überzeugt, ich hatte es ja erfahren, dass das, was ich wollte, sie nicht tat. Ich war überzeugt, ich habe recht. Und aus dieser Überzeugung wurde ich ein sehr unglücklicher Mensch. So, das heißt, bevor Gott das Angebot machen konnte, musste er mich in die tiefste Tiefe hineinversinken lassen, dass ich im Irrtum fast gestorben wäre. Mein geistiger und physischer Zustand war schlimm. Ich war nur noch getrieben, ich war rastlos, voller Süchte. Und in dem Moment, wo ich dachte, jetzt muss ich mich retten, jetzt muss ich das tun, was mich glücklich macht, da sagt Gott: Nimm mein Angebot an. Ich weiß den Weg daraus. Weiß es nicht, wie er es geschafft hat, aber von diesem 1. Juni bis zum 7. Juni 2003 hat er wahrscheinlich viel gewirkt an meinem Herzen. Und dann tut er mich vor eine Wahl, weil wir müssen ja nicht nur das Angebot wahrnehmen, sondern es auch tun. So, ich wurde in diese Situation gestellt, wo ich die Frage bekam: Bist du entschlossen, bei deiner Familie zu bleiben? Und ich dachte, er fragt mich: Bist du entschlossen, zu gehen? Weil das war ich. Und so antworte ich noch, bevor ich den Satz zu Ende höre, mit einem deutlichen Ja. Und ich sage mit diesem Ja genau das Gegenteil, was ich meinte. Und jetzt war ich in der Zwickmühle. Und da Gott mein Wesen kennt, dass ich schlecht im Entscheiden bin, hat er mich in diese Situation gebracht. Jetzt hatte ich etwas gesagt, was ich nicht meinte. Und jetzt musste ich entweder dazu stehen oder es deutlich zurücknehmen. Was mich dazu geführt hat, es nicht zurückzunehmen, weiß ich genau nicht. Ich weiß nur, dass ich mich hinter dieses Ja gestellt habe und habe gesagt, ich bleibe bei meiner Familie. In diesem Moment, wo ich diese Wahl getroffen habe, wo ich das Angebot Gottes befolgt habe, ich habe es nur in Glaubensschritt getan, hat Gottes Wort sofort gewirkt in mir. Ich habe einen Frieden bekommen, der mich bis heute nicht verlassen hat. Ich bin ein Mensch geworden, den Gott jetzt erziehen konnte. Und alle meine Süchte waren auf einmal weg. Das heißt, Gott hat durch seinen Sohn alles schon vorbereitet. Jetzt wartet er und arbeitet. Er wartet ja nicht, er ist ja immer aktiv, aber er weiß, dass nur bei einem gewissen Moment der Mensch ansprechbar ist. Und er wusste das, dass ich mit 39 Jahren in dieser Situation, in der ich angekommen war, ansprechbar war für sein Angebot. Und ja, ich hätte es ablehnen können, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber ich bin so dankbar, dass ich es angenommen habe. Und in dem Moment, wo wir das Angebot Gottes durch den Glauben annehmen, wirkt das Wort Gottes sich sofort aus. Das ist das, was das Werk, das wir nicht beschreiben können, es tut. Das heißt, ich kann nicht beschreiben, wie der Apfel die Kraft gibt, der Muskel. So kann ich auch nicht beschreiben, wie das Wort Gottes die Kraft gibt, wie dieses neue Leben dich aus dem Alten herausholt. Das kann niemand erklären und beschreiben. Aber was jeder verstehen kann, ist, ich selbst muss das Angebot wahrnehmen. Ich werde es aber erst wahrnehmen, wenn ich an dem tiefsten Punkt meines Lebens angekommen bin. Deshalb muss Gott daraufhin arbeiten. Und wenn der Mensch an den tiefsten Punkt seines Lebens angekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er das Angebot annimmt. Sonst sieht er ja gar nicht das Problem, was in ihm ist. Ja, ich habe es damals auch noch nicht so gesehen, wie ich es heute sehe. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gottes Wort in dem Moment, wo jemand es aufnimmt, es sofort wirkt. Wir sehen den Mann am Teich Bethesda. Er lag 38 Jahre krank. Er brauchte wahrscheinlich, um Gottes Angebot wahrzunehmen, die 38 Jahre, wir wissen es nicht, aber er lag 38 Jahre dort. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Der Mann steht da oder liegt da und braucht Hilfe. Der Mann sagt, ja, ich habe niemanden. Aber Jesus macht es nicht so, wie er sich das erwartet. Die sündige Natur hatte ihn in einen schlimmen geistigen und physischen Zustand gebracht. Ein Mann war ein Sklave der Sünde. So wie ich auch, so wie jeder. Weil wir können ja nichts dafür, wir haben diese sündige Natur, die führt uns zur Sklaverei. Er war am tiefsten Punkt seines Lebens angelangt, hatte niemanden mehr, worauf er sich noch stützen konnte. Und das ist der beste Punkt. Das ist der beste Punkt. Ich war ja auch an dem Punkt, wo ich sagte, ich muss mir jemanden holen, der mich liebt, auf den ich mich verlassen kann. Und in dem Moment, wo Jesus ihm sagt, steh auf, nimm dein Bett und gehe. In dem Moment, wo er dieses befolgt, natürlich muss er es glauben, bevor er es befolgen kann, wirkt sich das Wort Gottes sofort in ihm aus und er wird gesund. Das ist Bekehrung. Ganz einfach. Und jeder Mensch geht durch diesen Schritt. Ich nehme noch ein Beispiel. Ich liebe dieses Beispiel vom blinden Bartimäus. Er nimmt auch das Angebot wahr. Er ist blind. Er hört, dass Jesus vorbeikommt. Er konnte ihn nicht suchen. Jesus kommt auch hier vorbei. Aber der Bartimäus kennt schon den Heiland und er ruft ihn auch bei seinem wahren Namen. Du Sohn Davids, das ist, du bist der Messias. Aber er war, um das auszurufen in dem tiefsten Zustand seines Wesens, geistig und physischer Zustand, er war blind. Er war verzweifelt. Und jetzt kommt das Angebot. Man wollte ihn zum Schweigen bringen. Er hat sich nicht zum Schweigen bringen lassen, bis Jesus ihn zu sich ruft. Und dann fragt Jesus ihn, was willst du, dass ich dir tue? Und er sagte sich, sehend werd. Und Jesus sagt, gehe hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Und in dem Moment, wo der Mann hinging, in dem Moment, wo er das Wort Gottes aufnahm und befolgte, wirkte sich dies sofort in ihm aus und er wurde sehend. Das ist der Wirkmechanismus der Bekehrung. Wir finden in der Heiligen Schrift den Daniel, wie er sein Gebet spricht. Und wir haben so aus unserer religiösen Erziehung heraus gesagt, ja, du musst bekennen. Ja, wir müssen bekennen. Wir müssen aber, bevor wir fähig sind, überhaupt zu bekennen, das Angebot bekommen. Der Daniel betet, weil er weiß, das Angebot. Er weiß, dass die 70 Jahre zu Ende sind. Er weiß, dass jetzt die Herausholung aus Babylon folgt. Und er betet, weil er weiß, man muss dieses Angebot annehmen, man muss es befolgen. Wie viele sind aus Babylon rausgekommen und zurückgegangen? Nicht die Menge. So, wir sind heute in derselben Situation. Die Welt teilt sich auf in Babylon und die Kinder Gottes. Und jeder muss sich entscheiden, aus Babylon herauszukommen oder nicht. Zu bleiben in dem Irrtum seines Herzens oder zu sagen, ich will hier weg. Weil schau mal, was er mit mir gemacht hat. Als Petrus und die Jünger predigten in Apostelgeschichte 2, da fragten sie, was sollen wir tun? Vers 37, da sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und was ist tut Buße? Das klingt immer so vom Religiösen her, wie wenn du dich jetzt kasteien musst, dich peitschen musst. Buße tun ist ein befreiendes Element, genauso wie das Kreuz. Das Kreuz ist nicht ein Mittel der Qual, weil was dich quält, ist die angeborene Natur, nicht das Kreuz. Das Kreuz befreit dich davon. Die Buße führt zur Änderung der Identität, führt zu einem neuen Leben. Tut Buße und lasse sich an jegliche taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euren und eurer Kinder ist diese Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. So, das heißt, diese Menschen hören das Angebot, es geht ihnen durchs Herz, sie erkennen ihren Zustand und sie sagen, was sollen wir tun? Und der einzige Weg ist, das, was Gott dir gesagt hat, befolgen. Und bevor du es befolgen kannst, musst du es natürlich glauben. Und bevor du in das Wasser steigst, musst du wissen, du brauchst ein neues Leben. Nicht ein neues Verhalten, nicht eine Änderung der Äußerlichkeiten, sondern eine innere Veränderung, damit es wegkommt. Und wir werden in der nächsten Betrachtung das noch ein bisschen deutlicher machen. Ich möchte nur hier zu dem Punkt kommen, was wird jeder Bekehrte nach der Bekehrung tun? Jeder Bekehrte wird nach der Bekehrung es nicht für sich behalten können, sagt es weiter. Ich bin so dankbar, dass die Botschaft, die mir Gott gegeben hat, das Evangelium ist, das ewige Evangelium. Und es hat so eine Kraft, dass Menschen, wenn sie es annehmen, Großes in ihrem Leben passiert. Nicht nur, dass sie gesund werden, aber sie werden zu Verkündiger der Botschaft. Und so bete ich Gott immer, dass er mir große Fische schenkt. Das heißt, Menschen, die, wenn sie sich bekehren, es vielen weitergeben können. Weil das ist der Multiplikationsfaktor. Niemand kann, wenn er das neue Leben hat, niemand kann, wenn er die Befreiung aus der sündigen Natur, auch wenn sie nur eine Teilbefreiung ist, erlebt, für sich halten. Niemand kann die frohe Botschaft für sich behalten. Das heißt, wenn Menschen sie nicht weitergeben, dann haben sie nicht verstanden. Dann leben sie sie nicht. Man kann eine Botschaft nur weitergeben, die man lebt, von der man überzeugt ist. Man kann es nicht für sich behalten. Niemand, der wirklich bekehrt ist, wird es für sich behalten können. Und die Botschaft ist so schön, dass sie sich wie ein Lauffeuer von Mensch zu Mensch verbreitet. Wir brauchen nicht einmal große Medien, um das zu tun. So, niemand, der bekehrt ist, kann die Bekehrung für sich behalten. Und da das ein Wachstumsprozess ist, wie wir nächstes Mal sehen, wird jeder mit jedem Tag, den er wächst, mit jedem Tag, den er mit Gott verbringt, fröhlicher sein und seinen Mund nicht halten können. Natürlich muss er das ja wissen, wie er das tut, aber er wird es nicht können, für sich behalten. Es geht nicht. Natürlich, am Anfang will man dann alles erzählen, aber Gott wird uns lehren. Niemand, der bekehrt ist, niemand, kann es für sich behalten. Deshalb denke ich, wenn wir eine Botschaft haben, die nicht, ich sage jetzt mal, attraktiv ist, und ich finde ja, die Botschaft des Evangeliums, der Paulus sagt es, und ich habe es erfahren, und ich sehe es jeden Tag in meiner Praxis, ich schäme mich des Evangeliums Gottes nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Deshalb schäme ich mich nicht, es zu verkündigen, weil es wirkt. Ich kann natürlich nichts dafür, dass der andere es annimmt, dass er es wahrnimmt und umsetzt. Aber auch nur die Verkündigung hilft mir sehr viel. Nun, etliche derer, die sich bekehren, waren von Gott auserwählt. Wie der Paulus sagt, mich hat der Gott von Geburt an, bevor er mich noch im Mutterleib gemacht hat. So hat Gott es auch dem Jeremia gesagt, als er berufen ist, wurde, sagt er, noch bevor ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich berufen zum Propheten. So, es gibt etliche, die Gott berufen hat, als seine Boten, Propheten, Apostel oder wie man sie nennt, dass die dies als Lebensaufgabe ausführen. Nicht jeder Bekehrte wird ein Missionar in dem Sinne. Aber jeder Bekehrte, wie ich gesagt habe, wird es für sich behalten. Aber es gibt welche, die, wenn sie nach der Bekehrung, wenn sie zur Bekehrung kommen, von Gott schon auserwählt sind, damit sie ein Werk tun, ihr Leben lang. Das heißt, dass sie das tun als Haupterfahrung, als Lebensaufgabe. Das sind die Boten Gottes, die zu dieser Sache erwählt und berufen sind. Und durch diese Propheten, durch diese Apostel, durch diese Diener bringt Gott das Angebot der Erlösung an alle Menschen. Und so sind wir jetzt am Ende der Zeit, in der letzten Auseinandersetzung zwischen Satan und Christus. Satan verbirgt sich natürlich hinter Menschen, hinter Natur, hinter dem Virus, hinter dem Bild des Tieres. Und jeder Mensch muss sich entscheiden können. Aber um sich entscheiden zu können, braucht Gott seine Auserwählten. Er wird sich sie vorbereitet haben, weil sie werden das Licht der Welt sein, weil an ihnen wird sich jeder Fall entscheiden. Deshalb muss Gott ein vollkommenes Volk haben, mit denen er die ganze Welt erleuchtet. Gott ist zuständig, dass er das Werk der Erlösung vorbereitet hat. Er hat alles gemacht. Aber jetzt hat er Diener, die Mitarbeiter, die bekehrt worden sind, die er vollkommen gemacht hat. Die sollen jetzt der Welt die Augen öffnen. Der Welt das Licht zeigen der Wahrheit. Dass es keine Zufälle gibt, dass niemand verantwortlich ist für den anderen, dass die Gesundheit ein individuelles Gut ist und nicht ein allgemein Gut ist. Die werden klarstellen, wie die Gesetze Gottes sind. Dass eine Krankheit von außen nicht kommen kann. Dass sie aus dem Herzen des Menschen entsteht und Gott sie nur als Folge gibt. Anhand der Wahrheit, anhand dieser Boten Gottes, die er sich auserwählt hat für diese letzten Tage, werden sich alle Menschen entscheiden. Und es wird nicht eine religiöse Debatte sein, sondern es wird um die Wahrheit gehen, wie sie grundsätzlich ist in allen Ebenen der Natur, in den Gesetzen der Natur, der Ansteckung und Nichtansteckung. All das ist das, was zählt. Und der Mensch muss erkennen, dass er ohne ein neues Leben keine Chance hat. Er kann machen, was er will, er kann sich 50 Booster geben. Es wird niemanden aus der Hand retten. Es wird niemanden retten aus der Not seines Herzens. Die einzige Rettung ist ein neues Leben. Und dieses neue Leben haben diese völlig eingebaut. Und wie das geht, wollen wir weiter in der nächsten Betrachtung schauen, weil wir wollen uns vorbereiten, diese letzten paar Tage, die wir noch haben, um fertig zu sein, damit in dieser letzten Auseinandersetzung wir als Licht der Welt scheinen können. Amen.